NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. August 1737. Der Geburtstag der britischen Prinzessin Augusta.
Braunschweig, Stadtmitte. Eine Schnellstraße verläuft schnurgerade Richtung Süden, den Zuckerberg hinauf und hinab. Von zwei Kavaliershäusern abgeschirmt, über der träge dahinfließenden Oker, liegt auf der rechten Seite ein kleines weißes Schloss.
Als Prinzessin Augusta hier durch einen Zufall zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel anhalten ließ, den Blick runter auf die Oker rief sie aus: Das ist ja mein Richmond upon Thames.
Erinnerungen an die Kindheit an der Themse werden wach. Thomas Ostwald, Stadtführer.
Und in dem Augenblick war es für sie klar, hier kommt ihr eigenes Refugium hin.
Es war nicht als Dauerwohnsitz geplant, sondern es war zunächst mal ein Lustschloss, ein Gartenschloss, wie es hier in der Gegend eine ganze Reihe gab.
Mit Schloss Richmond hat Augusta ein bleibendes Andenken in Braunschweig hinterlassen. Warum es eine britische Prinzessin Mitte des 18. Jahrhunderts in die norddeutsche Tiefebene verschlägt, ist wenige Kilometer weiter südlich zu erfahren, beim Historiker Brage bei der Wieden.
Ich leite hier den Standort Wolfenbüttel des Niedersächsischen Landesarchivs. Die Stätte, in der die braunschweigischen Welfen ihre Akten und Urkunden verwahrt haben.
Das Herzogtum Braunschweig ist wegen der vielen welfischen Erbteilungen im 18. Jahrhundert nicht wirklich groß. Dennoch gehört das Haus Braunschweig neben den Wittelsbachern, Wettinern und Hohenzollern zu den einflussreichsten deutschen Fürstenhäusern.
Die Welfen trugen ja das Bewusstsein vor sich her, schon Könige und Kaiser gestellt zu haben in einer Zeit, als die Hohenzollern oder die Habsburger noch auf irgendwelchen kleinen Ritterburgen in Schwaben saßen. Das heißt also, die Welfen gehörten zu den 30 Familien ungefähr, die Europa regierten.
Und nur in diesen Familien sucht Herzog Karl I., Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel, eine Frau für seinen ältesten Sohn Karl Wilhelm Ferdinand. Mit Preußen sind die Familienbande besonders eng.
Die Braunschweiger Welfen und die Hohenzollern waren durch eine Doppelheirat verbunden. Karl I. war verheiratet mit einer Schwester Friedrichs des Großen und Friedrich der Große hatte eine braunschweigische Prinzessin geheiratet.
Fündig wird Karl aber nicht in Berlin, sondern in London, wo die Welfen seit 1717 den König stellen.
Es ging darum, eine protestantische Prinzessin eines regierenden Hauses zu finden. Und davon gab es dann so viele auch nicht im heiratsfähigen Alter.
Die Enkelin von König Georg II. Soll es werden, Augusta. Am 11. August 1737 geboren, heute vor 280 Jahren, ist sie die älteste Tochter des Prinzen von Wales und seiner Ehefrau Augusta von Sachsen-Gotha-Altenburg. Das Mädchen wächst allerdings nicht bei Hof auf.
Der Prince of Wales hatte sich mit seinem Vater überworfen und um den Sohn hatte sich auch die Opposition der Tories gruppiert und die Gräben zwischen Vater und Sohn waren praktisch nicht zu überschreiten.
Ein Schatten auf Augustas glücklicher Kindheit mit vielen Geschwistern, darunter der spätere König Georg III. Die Familie lebt im Herrensitz White House, im berühmten königlichen Park Richmond an der Themse im Süden Londons. Weit weg von den höfischen Konventionen, bei Cricketspiel, Ruderpartien und Lehrstunden in der Sternwarte unterm Dach. Erst als ihr Vater 1751 überraschend stirbt, lernt Augusta ihren Großvater, den englischen König, kennen.
Verdient euch das Glück, zu dem ihr geboren seid,
sagt Georg II., als er Augusta und ihre Geschwister zum ersten Mal in die Arme schließt. Der König nimmt sich der Erziehung der Kinder an. Sie lernen Italienisch, aber kein Deutsch. Als sie heiratet, beherrscht Augusta in der Sprache ihrer neuen Heimat nur wenige Brocken. Die Prinzessin ist schon 26, als sie Anfang 1764 in der Palastkapelle von St. James in London mit Karl Wilhelm Ferdinand vor den Traualtar tritt.
Die beiden, über die wir reden, waren um 6 Ecken miteinander verwandt.
Augusta wird mit einer stattlichen Mitgift versehen und einer großzügigen jährlichen Apanage. Nach ihren Gefühlen für den Ehemann hat sie, wie üblich in den Zweckehen des Hochadels, niemand gefragt.
Halt!
5 Wochen nach der Hochzeit trifft das junge Paar unter Salutschüssen der herzoglichen Truppen in Braunschweig ein. Nach einem herzlichen Empfang macht sich schon bald emotionale Kälte breit. Denn Augusta hat es bei ihrer Schwiegermutter mit einer hochgebildeten und selbstbewussten Frau zu tun, vor der ihre eigene Mutter sie gewarnt hat.
Augustas Mutter mochte Philippine Charlotte überhaupt nicht.
Sie mischt sich ungefragt ein, sie ist die sarkastischste Person der Welt und stiftet pausenlos Unheil.
Philippine Charlotte war die Schwester Friedrichs des Großen, in geistreicher Konversation, ständig begriffen und eben auch sehr spitzzüngig. Während auf der englischen Seite Augusta die Mutter doch diese Art der Geistreichelei nicht schätzte.
Als regierende Herzogin ist Philippine Charlotte der unumstrittene Mittelpunkt im Residenzschloss. Aber auch Augusta, die Schwiegertochter, hat ihren Stolz.
Sie kam daher und hatte eine Vorstellung von der Überlegenheit der englischen Zivilisation. Und deswegen war sie wenig bereit, sich in fremde Verhältnisse einzufügen.
Anfangs nennt Philippine Charlotte Augusta noch ein reizendes Geschöpf. Davon ist bald wenig übrig.
Sie war phlegmatisch, beschränkt und neugierig, auch schwatzhaft. Ihr Benehmen war nicht sehr anmutig und gab ihrem Gemahl wiederholt Veranlassung, seinem Unmut Luft zu machen.
Sie kollidierte also immer wieder auch mit den Vorstellungen und den Erwartungen ihrer Umgebung. Sie hat sich aber andererseits nicht darum bemüht, sich anzupassen.
Augusta bringt es fertig, Besucher an die Hand hinzuhalten, während diese noch in der Verbeugung stecken. Im höfischen Zeremoniell ein Desaster.
Sie war in einem so hohen Grade unwissend, dass sie einmal den Lord Malmesbury fragte, war denn Seneca aus Paris?
Immerhin kommen die Eheleute einander näher. Augusta schreibt,
keine zwei Menschen leben besser zusammen als wir. Und ich würde für ihn durch Feuer und Wasser gehen.
Im viel zu großen, zugigen, fachwerkverzierten Braunschweiger Schloss fühlt sie sich gar nicht wohl und reist schon zu ihrer ersten Niederkunft nach London.
Das fand Karl Wilhelm Ferdinand furchtbar langweilig. Und kaum war sie schwanger, und die Ärzte bestätigen das, ist er auf sogenannte Kavaliersreisen gegangen, war in Frankreich und in Italien. Und als Mitbringsel bei seiner Rückkehr, als nun das erste Kind, eine Tochter, geboren wurde, hat ihn Maria von Branconi, 19 Jahre, schon Witwe, schon Mutter von zwei Kindern, sehr vermögend begleitet.
Die schöne Witwe Branconi, die auch Goethe zu fesseln vermag, zieht in die Nähe des Schlosses in Braunschweig. Schon ein Jahr später bringt sie einen Sohn zur Welt, zweifellos ein Kind Karl Wilhelm Ferdinands, das diskret mit dem Titel eines Grafen Forstenburg versehen wird. Herzog Karl I., der Großvater des Kleinen, ist sogar Taufpate. Augustas Gefühle spielen keine Rolle. Die größten Sorgen macht der eigene Nachwuchs.
Das Paar hatte 7 Kinder, von denen 3 hochgradig behindert waren.
Augusta hat praktisch allen eine starke Sehschwäche vererbt. Und der Älteste, Charles, leidet schon als Kleinkind an Krampfanfällen.
Es ist schrecklich zu sehen, was er aushalten muss. Ich kann nicht im Raum bleiben, wenn er schreit.
Er konnte schlecht sehen, er konnte schlecht hören. Wenn er etwas schrieb, dann war das ein Gekritzel, das niemand lesen konnte. Und seine geistige Wahrnehmung war eingeschränkt.
Ein Lichtblick für Augusta ist Schloss Richmond, ihr Projekt. Es wird nach Entwürfen eines englischen Architekten errichtet. Skizzen und Ideen steuert Karl Wilhelm Ferdinand bei. Grundstück und Bau aber werden aus Augustas Vermögen bezahlt. Richmond ist ein zierliches, barockes Gebäude, das mit der Spitze zur Straße steht, sodass sich vom Portal durch den Festsaal eine Sichtachse ergibt auf den dahinterliegenden Park. Den gestaltet der damals berühmteste englische Landschaftsarchitekt, Lancelot Capability Brown.
Also hier gab es Empfänge ihrer besten Freunde. Man sieht ja an der Größe, hier passen maximal an Tische, die dann reingetragen wurden, 50 Personen. Das war immer ein auserlesener Kreis ihrer Freunde und auf Menschen, auf die sie sich verlassen konnte.
Ihr Mann gehört wohl nicht dazu. Stadtführer Thomas Ostwald.
Natürlich, das hat sie nicht gern gesehen, aber sie musste es dulden, hat ihr Gemahl Karl Wilhelm Ferdinand hier ebenso Gäste gehabt und gefeiert. Aber wenn es irgendwie ging, war die Herzogin hier allein.
Mit der Zeit zieht sich Augusta immer häufiger nach Richmond zurück. Erst recht, als eine weitere Mätresse am Hof auftaucht. Eine Frau, die Augustas Schwiegermutter derart beeindruckt, dass sie ihr sogar ein Schlafzimmer im Schloss einräumt. Diesmal eine echte Rivalin, die Augusta nicht, wie die Branconi, ignorieren kann.
Das größere Problem scheint Luise von Hertefeld gewesen zu sein, die zweite Mätresse, die auch eine sehr gebildete und kluge Frau war, also Eigenschaften besaß, die Augusta abgingen, der man eine sehr große Seelenverwandtschaft zu Karl Wilhelm Ferdinand zuspricht.
Der gibt offen zu, dass seine Ehe nicht glücklich ist.
Majestäten müssen Zweckehen eingehen, was selten im Glück endet,
schreibt er einem Freund.
Diese Ehen verbittern nicht nur das Leben der Erwachsenen, sie haben oft auch desaströse Auswirkungen auf die Kinder, die häufig körperlich oder geistig nicht ganz gesund sind.
13 Jahre nach der Hochzeit, 1777, teilt Augusta ihrem Gatten mit, dass sie sich nun ganz Gott und den Kindern hingeben wolle. In Richmond.
Wir können einen Skandal vermeiden, wenn ich weniger in der Öffentlichkeit stehe. Die Kinder werden nichts mitbekommen. und keinen Umgang mit Leuten haben, die ihnen schaden könnten.
Die Kinder gehören uns gemeinsam. Und deine Verantwortung vor Gott ist nicht größer als meine.
Trauriges Ende einer Beziehung, auch wenn es nie zur Scheidung kommt. Selbst als Karl Wilhelm Ferdinand 1780 die Regierung des Herzogtums übernimmt und einen beispiellosen Reform- und Sanierungskurs einschlägt, ist Augusta fast nie an seiner Seite.
Sie verweigert sich also der Rolle als Fürstin. Sie nimmt ihren Beruf nicht wahr, sie zieht sich zurück, erscheint kaum bei Hofe, beschäftigt sich, ja womit? Sie empfängt englische Reisende, sie spielt Karten, sie unterhält sich mit ihren Hofdamen.
Während ihr Mann für Preußen kämpft. Im Ersten Koalitionskrieg gegen das revolutionäre Frankreich 1792 führt Karl Wilhelm Ferdinand als Oberkommandierender die preußischen und österreichischen Truppen nach Paris. Dort kommt es zu einer folgenschweren Drohung.
Er hatte die Zerstörung der Stadt Paris angekündigt, wenn dem Königspaar ein Haar gekrümmt würde. Und das hat man ihm allgemein sehr übel genommen, obwohl er für den Text wahrscheinlich gar nicht verantwortlich gewesen ist. Aber es hatte eine verheerende Wirkung.
Denn auch 14 Jahre später, im Vierten Koalitionskrieg, hat der Braunschweiger Herzog das Oberkommando über die preußischen Truppen, noch mit 71 Jahren. In der Schlacht bei Jena und Auerstedt im Oktober 1806 trifft ihn eine Kugel am Kopf und zerstört beide Augen. Eine tödliche Verletzung. Und Napoleon schickt, in Erinnerung an die Drohung im Ersten Krieg, noch eine Demütigung hinterher, sagt der Wolfenbütteler Historiker Brage bei der Wieden.
Napoleon war so erzürnt, dass er dann sagte, hiermit hat das Haus Braunschweig aufgehört zu regieren. Obwohl das Herzogtum neutral gewesen ist in diesem Konflikt. Der Herzog hat gehandelt als preußischer General.
Der sterbende Herzog muss fliehen, aber nach Hause kann er nicht zurück.
Wird, weil er sich in Braunschweig nicht aufhalten darf, dann durch ganz Niedersachsen kutschiert, bis er dann in Ottensen bei Hamburg stirbt.
Am Sterbebett in Ottensen findet sich auch Augusta ein. Ein Kammerherr erinnert sich.
Als ich von dem Herzoge ging, begegnete mir die Herzogin, seine Gemahlin, auf der Treppe, im Begriff zu ihm zu gehen. Sie wollte von mir Worte des Trostes vernehmen. Was konnte ich sagen?
Nach dem Tod ihres Mannes kehrt Augusta heim nach England.
Sie lässt ihre Wahlheimat zurück, aber es gab ja auch gar keine andere Möglichkeit. Also das Herzogtum Braunschweig wird besetzt, wird dann annektiert, wird Teil des Königreichs Westfalen, das von Napoleons Bruder Jérôme Bonaparte regiert wird. Sie musste da weg.
Nach kurzer Zeit erreicht sie London.
Bekommt da von ihrem Bruder, dem regierenden König, eine standesgemäße Residenz zugewiesen und verbringt dann still ihr nicht mehr langes Leben.
Augusta wird ihre Zuflucht, Schloss Richmond, nie wiedersehen. 1813 stirbt sie im Alter von 75 Jahren. In Richmond hausen die Franzosen. Der jüngste Sohn Friedrich Wilhelm quartiert hier seine Geliebte ein. Ihr Enkel dekoriert es zum Jagdschloss um. Mehr als 100 Jahre später feiern Nazis hier wüste Saufgelage.
Was geblieben ist, ist dieser einmalige Blick runter auf die Oker mit den alten Robinien, die über 250 Jahre alt sind, mit den alten Eichen links und rechts und vor allen Dingen mit diesen Sichtachsen, die unser genialer Lancelot Braun geschaffen hat und die bis heute existieren.
Das Schlösschen steht heute für Empfänge oder Hochzeiten offen. Augustas Gemächer im Obergeschoss sind zu einer großen Wohnung vereint, mit einer kleinen Brücke, die hoch über dem Eingangsbereich die Zimmerfluchten links und rechts verbindet. Hier lebt seit 33 Jahren der Künstler Linhard von Monkiewicz mit seiner Familie.
Da interessierte sich keiner für, weil die Wohnung ja auch ein bisschen kompliziert ist mit dieser Brücke und den ewigen Stufen oben. Zweimal hoch, zweimal runter, 13 Stufen, einmal nochmal 13 Stufen. Und ich fand das herrlich. Ja, und so sind wir hier reingekommen 1984.
Von Monkiewicz arbeitet mit starken Farben in abstrakter Form und Anordnung. Eine konstruktiv-konkrete Kunst, sagt er, die mit den Sehgewohnheiten des Betrachters bricht.
Und das, finde ich, ist ein hochwichtiger Vorgang, dass Leute nochmal fragen, was ist denn das? Was soll denn das?
Ob Augusta damit etwas hätte anfangen können?
Eine meiner schönsten Vorstellungen wäre, dass sie auch mit der Zeit mitgegangen wäre und sich begeistert hätte für meinem Werk.
Ende der Besichtigung. Stadtführer Thomas Ostwald schließt die Türen und stellt die Alarmanlage scharf. Bis wieder jemand kommt, der nach der Schlossherrin fragt, der britischen Prinzessin Augusta.
In Zeitzeichen erinnerte Edda Dammüller an Prinzessin Augusta, die am 11. August 1737 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.